Es ist so gut zu wissen, dass wir vor dir nichts verstecken müssen, weil wir vor dir auch nichts verstecken können. Danke, Jesus, dass du uns durch und durch kennst. Danke, dass du weißt, was wir in unserem Herzen haben, was uns gerade bewegt, was uns herausfordert. Danke, dass du die Momente siehst, wo wir stolz auf uns sein können, weil Dinge gut gelaufen sind, aber du siehst auch die Momente, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir versagt haben, selbst von uns enttäuscht sind und es kaum schaffen, unseren Blick zu dir zu heben. Aber heute sagst du, ich liebe euch, egal was war. Danke, Jesus, dass du heute einlädst, dass du nicht abstoßt, sondern sagst, komm zu mir in meine Nähe, mit mir gemeinsam. Komm, wir schaffen das. Steh wieder auf. Richte deine Augen wieder auf. Danke, Jesus, dass du ein guter Gott bist, dass du ein vergebender Gott bist und dass du jemand bist, der jeden Tag aufs Neue eine neue Chance gibt. Wir freuen uns auf diese Zeit mit dir, Jesus. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank, liebe Band, für den Lobpreis. Ein Applaus an unsere Band. Und danke auch euch fürs Mitsingen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen, gemeinsam singen. Ja, diejenigen, die schon regelmäßig zum Gottesdienst kommen, die wissen, dass jetzt eine Folie eingeblendet wird für alle, die der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind. Und sie können die Predigtnotizen in Englisch und Russisch gerne mitlesen. Yeah, for all of you who is better in English than in German, you can read along the sermon outlines. И кто не понимает, не говорит по-немецки, пожалуйста, можете скачать русский скрипт. Okay, ja, wir versuchen so zu predigen und dass die Botschaft wirklich jeden erreicht. Also noch sind es nur drei Sprachen, wer weiß, vielleicht kommt noch was dazu. Und im Hintergrund arbeiten wir immer noch dran, eine Übersetzung hier vorne anzubieten, zumindest mal ins Englische. Ja, da bewegt sich gerade noch nicht so viel. Wir brauchen genug Freiwillige, die sagen, ja, ist mein Herz, meine Leidenschaft. Ja, eine haben wir schon, Anke sitzt schon da, sie hat schon signalisiert, dass sie offen ist. Ne? Okay, wir klatschen schon mal. Aber erst wenn das Team steht, dass hier niemand überbelastet werden muss, erst dann gehen wir diesen Schritt. Gut, dann können wir jetzt loslegen. Weihnachten hat eine Vorgeschichte. Und zwar eine sehr lange Vorgeschichte. Und heute schauen wir ganz, ganz weit zurück, damit wir nach vorne blicken können. Winston Churchill sagte mal, je weiter man zurückblickt, desto weiter wird man vorausschauen können. Und die meisten, wenn sie an Weihnachten denken, da denken sie, da geht es dann los, wenn Josef und Maria auftauchen. Okay, heute werde ich euch auf eine Reise mitnehmen, die schon viel, viel, viel früher beginnt. So wie wir jetzt auf die Weihnachtszeit zusteuern, so bewegte sich die Menschheit auf die Geburt Jesu zu. Dass jetzt bald Weihnachten ist, wissen wir aufgrund der Lichter, aufgrund der Werbung, aufgrund der Dekoration, die Kaufhäuser sind entsprechend ausgestattet, man kann Weihnachtssachen kaufen und so weiter. Es ist klar, dass bald Weihnachten kommt und Weihnachten ist in einer Woche, da freuen wir uns schon richtig drauf. Und so etwas Ähnliches gab es in der Geschichte der Menschheit. Es war klar, wir steuern darauf zu, dass Jesus, der Sohn Gottes, geboren werden muss. Und wie ich schon sagte, beginnt die Vorgeschichte von Weihnachten nicht erst mit Josef und Maria, aber wir starten heute mit Josef und Maria, weil das ist ja recht bekannt. Am Anfang des Matthäus-Evangeliums wird beschrieben, wie ein junges Mädchen namens Maria schwanger wird und Josef, ihr Verlobter, vor lauter Verzweiflung versucht, das irgendwie in Ordnung zu bringen, seine Frau wegzuschicken, weil eins weiß er war es nicht. Seine Verlobte ist schwanger, er hat sie noch nicht angefasst und er versucht das irgendwie zu regeln, aber dann kommt ein Engel und sagt, Josef, entspann dich, ich war's. Es ist alles gut. Das, was Maria hat, das ist eine göttliche, eine übernatürliche Sache, deswegen schick Maria nicht weg. Und zum Schluss heißt es in Matthäus Kapitel 1, Verse 21 bis 23, der Engel sagt zu Josef, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, denn du, Jesus, Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Und jetzt wird der Prophet zitiert, seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Denn das bedeutet, Gott ist mit uns. Das heißt, was jetzt in Matthäus beschrieben wird, wurde schon viele Jahrhunderte zuvor vorausgesagt. Bis hier gehen die meisten mit und das wissen die meisten. Ja, irgendein Prophet hat angekündigt, dass Jesus mal, Immanuel wird mal geboren werden. Aber was die meisten nicht so richtig auf dem Schirm haben, und dazu lade ich euch heute ein, ist der Fakt, dass Jesus beinahe 700 Jahre früher gekommen wäre. Was ist das für eine neue Lehre, Pastor, die du da bringst? Alles gut, ich werde mit euch gemeinsam die Bibel lesen. Denn das, was hier steht, wie der Prophet angekündigt hat, war keine Ankündigung für später eigentlich, sondern es wurde in eine Zeit hinein angekündigt, die viel früher vor der Zeit Jesu passiert ist. Und deswegen, ich hoffe, ihr seid gespannt, ihr habt Lust drauf, mit mir gemeinsam in diese Zeit zurückzugehen. Die hat was mit Jesaja zu tun, mit Israel, mit Jerusalem und so weiter. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam da einzutauchen. Und wir werden heute 3 Kapitel lesen, aber nicht komplett, sondern ich werde auszugsweise aus dem Prophet Jesaja beginnend mit Kapitel 7 und Kapitel 8, vielleicht noch ein Vers aus Kapitel 9, aber wahrscheinlich nicht. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam diese Verse zu lesen und auf euer Leben zu übertragen. Was hat es mir heute zu sagen? Denn wir machen hier keinen Geschichtsunterricht. Ich glaube, ihr habt alle genug Schule gehabt und habt auch keine Lust mehr wahrscheinlich darauf, sondern wir predigen das Evangelium. Das Wort Gottes, das wir heute weitergeben, hat Einfluss auf unser Leben. Es kann uns ermutigen, trösten, korrigieren, ausrichten, Perspektive geben, Hoffnung geben und ich lade dich ein, dich zu öffnen. Wir steigen also in die Geschichte ein. Erster Teil Jesaja, Kapitel 7, Verse 1 bis 3. Von Feinden belagert. Als Ahas, der Sohn von Jotam, der Enkel von Usia, König über Juda war, zogen die Könige Rezin von Syrien und Pekach, der Sohn von Remalia von Israel, gegen Jerusalem. Oh, Hilfe, so viele Namen schon, ne? Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Ich werde das gleich nochmal in normalem Deutsch weitergeben. Schon als dem Königshaus gemeldet wurde, dass die syrischen Truppen im Gebiet von Ephraim, also Israel, stünden, fürchteten sich der König und sein ganzes Volk. Sie zitterten wie vom Sturm geschüttelte Bäume im Wald. Wow, was für eine bildhafte Sprache. Also, was haben wir für eine Situation da? Ich nehme euch mal ein bisschen mit im normalen Deutsch. Ne? Da war ein König namens Ahas. Er war König von Juda. Und er wurde angegriffen von einem König von Israel und von Syrien. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, wie? König von Juda wird angegriffen vom König von Israel. Ist das nicht dasselbe? Es war mal dasselbe. Es war mal ein Volk Gottes, die 12 Stämme Israels, die gemeinsam sind aus Ägypten ausgezogen, haben das gelobte Land erobert und so weiter. Aber es ging nicht lange gut mit ihnen gemeinsam. Denn als sie Könige wollten, gab es irgendwann einen König, der Sohn von Salomo, er hatte Stress gemacht. Er hat nicht verstanden, dass er das Volk gewinnen muss. Und es hat am Ende dazu geführt, weil er die Steuer noch mehr erhöhen wollte, weil er mehr Druck ausüben wollte, mehr Macht, keine Ahnung, alles Mögliche, hat er dazu geführt, dass das Volk Israel sich gespalten hat in die Nordstämme, die nannten sich dann Israel, 10 Stämme, und in die Südstämme, das waren 2, die übrig geblieben sind, die nannten sich dann Juda. Und sie haben sich so sehr zerstritten, dass 200 Jahre ungefähr nach dieser Trennung sie einander bekriegt haben. Und hier in dieser Situation sind wir. Der König von Israel, von den Nordstämmen, mit Hilfe von des Königs von Syrien, greifen den König von Judäa an. Mit der Stadt Jerusalem. Und die haben so eine Panik, dass sie zittern wie vom Wind geschüttelte Bäume. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Also ich habe das so richtig vor Augen. Also das ist nicht so, sondern... So. Also ich glaube, sie haben nicht mehr verstanden, wie es ihnen überhaupt geht. Und das, was ich jetzt heute vorlese, das möchte ich auch noch mal ein bisschen loswerden. Ich wünsche mir, dass wir Christen wissen, wie wir die Bibel lesen müssen. Ich will nicht sagen, dass ihr das nicht wisst, aber als ich diesen Abschnitt, Kapitel 7, Kapitel 8 von Jesaja gelesen habe, dachte ich mir zuerst, boah, Gott ist ein bisschen kleinlich. Ich fasse mal kurz zusammen, um was es heute gehen wird. Da ist es so, Gott sieht diese Situation, in der Ahas der König von Juda ist und sagt, Ahas, kein Problem, du hast Angst, ich weiß, aber ich werde dafür sorgen, dass der König von Israel und Syrien dich nicht besiegt und du keine Angst haben musst. Und ich weiß, du kennst mich nicht, ne, weil deine Väter kannten mich zwar, aber du bist komplett von mir weg. Ich werde dir sogar ein Zeichen geben. Ich werde dir beweisen, dass ich an deiner Seite bin. Und der König Ahas sagt, ach na, lass mal. Brauch kein Zeichen. Und als Reaktion darauf sagt Gott, okay, du willst also dieses Zeichen nicht, dann gebe ich dir ein anderes Zeichen. Er wird dich nicht nur einnehmen, er wird dich nicht nur besiegen, ihr werdet komplett eingenommen werden, werden versklavt werden und so weiter. Und als ich das so gelesen habe, im Buch des Propheten Jesaja, dachte ich, oh Gott, das ist ein bisschen übertrieben von dir, oder? Er wollte eigentlich nicht belasten. Er hat gesagt, nee Gott, ich brauche kein Zeichen, ich kriege das schon irgendwie hin. Und dann habe ich angefangen, parallel dazu die Bücher der Könige und die Bücher der Chronik zu lesen. Weil wenn du die Propheten verstehen möchtest, musst du wissen, in welcher Zeit hat das Ganze stattgefunden. Was war drumherum los? Welche Könige haben da regiert? In welche Situation hinein haben die Propheten gesprochen? Und erst wenn du anfängst, Könige zu lesen, die Bücher der Könige und die Bücher der Chronik, wirst du verstehen, was hier los war. Und dann wirst du sagen, ah, Gott war überhaupt nicht kleinlich. Und deswegen werde ich heute in diese Bibelstellen in Jesaja die Geschichte der Könige mit einbauen, sodass wir greifen können, was hat denn Ahas da gemacht? Warum hat Gott so reagiert? Wir kommen zum nächsten Abschnitt. Von Gott gesehen. Gott sieht also, Ahas und das Volk Juda sind in dieser schwierigen Situation und er schickt Jesaja, um gute Botschaften zu bringen. Jesaja Kapitel 7, Verse 4 bis 9, da heißt es, sag ihm, Gott sagt Jesaja, er soll zu König Ahas Folgendes sagen. Bleib ruhig, handle nicht überlegt, nicht unüberlegt. Hab keine Angst vor Rezin und Ben-Remalia und ihrem Zorn. Es sind nur qualmende Brennholzstummel. Oh, ich liebe diese Sprache. Ja. Man könnte auch anders sagen, ihr Feuer ist schon erloschen. Da brennt nichts mehr, hab keine Angst vor ihnen. Weil die Syrer unter Rezin und die Ephraimiten oder die Israeliten unter Ben-Remalia den bösen Plan geschmiedet haben, nach Juda zu ziehen, den Leuten dort Angst einzujagen und ihr Land in Besitz zu nehmen und den Sohn von Tabeal als König einzusetzen, sagt Jahwe der Herr, das wird nicht zustande kommen. Das wird nicht geschehen. Dann aber ergänzt er, Vers 9, hat euer Glaube keinen Bestand? Werdet auch ihr nicht bestehen. Ich beschreibe mal. König Ahas war in der Rangfolge der Könige vom jüdischen Volk jemand, der gesagt hat, was meine Väter gemacht haben, interessiert mich nicht. Meine Väter haben da irgendeinen Gott angebetet und ich weiß, wir haben hier auch noch einen Tempel und so, das ist mir nicht wichtig. König Ahas war so dreist, er hat angefangen, den Tempel umzubauen. Er sagte, ja, die Deko gefällt mir nicht so. Opferaltar, ich habe da was anderes gesehen, wir machen hier einen anderen Opferaltar. Und dieses Meer da aus Metall, das steht auf solchen Stieren, ah, wir machen einen anderen Sockel, sieht schöner aus. Er hat einfach alles mit Füßen getreten, was seine Vorfahren, sein Vater, die davor, Gott selbst hat Anweisungen gegeben, wie der Tempel aussehen soll. Und er hat angefangen, das Volk Israel von Gott, das Volk Juda von Gott wegzuführen. Er war so krass drauf, dass er angefangen hat, seine eigenen Kinder zu opfern. Und spätestens da müssten wir sagen, boah, wie kann das Volk ihm denn folgen? Aber irgendwie hat er es geschafft, das ganze Land von Gott abzuwenden. Und jetzt, trotz all dem, was er getan hat, trotzdem, dass er sich von Gott entfernt hat, das Volk verführt hat, wendet sich Gott an ihn. Er wandte sich von Gott ab, aber Gott wendet sich an ihn und sagt, hab keine Angst. Und das sind so Momente, an denen ich kurz stehen bleiben muss. Und sage, Gott, aber er hat es doch nicht verdient. Wie kannst du nur? Eigentlich müsstest du sagen, ja, Ahas, siehst du, kommt davon, wenn man mich ablehnt. Und ich glaube, wir Menschen sind manchmal so, dass wir sagen, hast du dir verdient. Ja, ich habe es doch gesagt. Na, klar muss das so kommen. Aber nein, Gott geht hier einen langen Weg. Er geht auf Ahas zu und sagt, hab keine Angst, ich werde dafür sorgen, dass diese Angriffe euch nicht treffen werden. Sie werden euch nicht einnehmen, sie werden euch nicht besiegen. Die einzige Bedingung ist, glaub mir. Hat euer Glaube keinen Bestand, werdet ihr keinen Bestand haben. Und ne, ich mag es ja, wenn wir im Neuen Testament so sagen, ja, durch Jesus werden wir aus Glauben gerettet und so. Und im Alten Testament, da musste man Gesetze erfüllen, um gerettet zu werden. Da sage ich, Moment. Ja, es gibt ganz klare Bibelstellen, die sagen, auch im Alten Testament wurde man aus Glauben gerechtfertigt. Und hier ist wieder so eine. Gott will helfen und er sagt, das Einzige, was ich von dir erwarte, ist Glauben. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Jesaja 7, Vers 11 bis 12. Fordere dir von mir ein Zeichen zur Bestätigung. Ganz gleich, ob aus der Höhe des Himmels oder aus der Tiefe der Totenwelt. Doch Ahas erwiderte, nein, ich will kein Zeichen verlangen. Ich will Jahwe, dem Gott, nicht auf die Probe stellen. Pass auf, was passiert. Gott versteht, Ahas hat mit Gott nichts am Hut, nichts gemeinsam. Er kennt Gott nicht. Und er sagt, ich bin der Gott deiner Vorväter, aber ich weiß, du kennst mich noch nicht, du vertraust mir noch nicht. Ich bin bereit, dir zu beweisen, dass du mir vertrauen kannst. Du kannst von mir ein Zeichen fordern, ganz egal, was du willst. Oh, ich weiß nicht, wenn ich diese Chance hätte, wenn Gott mir sagen würde, fordere von mir ein Zeichen. Boah, ich habe schon hunderte von Ideen. Und damals hätte er auch irgendwie sagen können, boah, ich will, dass ein Erdbeben passiert oder das Feuer vom Himmel fällt. Kostenlose Pizza für alle Bewohner Judas. Aber nein, dieser, oh Mann, ich will dieses Wort gar nicht aussprechen. Dieser König, der war, denke ich mir, Mann, Gott kommt dir entgegen mit allem, was er bietet dir an. Du kannst fordern, was du willst, aber er sagt, nein, nein, passt schon. Und das werden wir nur verstehen, wenn wir die Könige, das Buch der Könige und das Buch der Chronik lesen, weil Ahas nämlich schon einen Plan hatte. Er hatte vor, den König von Assyrien, um Hilfe zu fragen, nicht den König von Syrien, sondern da, so Richtung Babylon, das war eine Weltmacht. Er wusste, wenn der andere König kommt, dann wird der König von Israel und der König von Syrien platt gemacht. Er hatte einen Plan, wie er sich auf Menschen verlassen kann, König Ahas, und mit Hilfe von Menschen wird schon alles gut. Und Gott sieht das, dass es nicht so kommen wird und bietet ihm seine Hilfe an und sagt, du hast eine Chance, dich auf mich zu verlassen, mit mir gemeinsam das zu tun. Aber König Ahas winkt ab und gleich werden wir sehen, wie er Gottes Zeichen ablehnt. Jesaja Kapitel 7, Verse 13 bis 14. Dann sagt Jesaja, hört zu, ihr vom Königshaus. Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt? Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes strapazieren? Also ich glaube, das war keine Prophetie, das war so eine Einleitung von Jesaja. Er sagt, habt ihr sie nicht mehr alle? Habt ihr eine Ahnung, mit wem ihr das zu tun habt? König Ahas, weißt du, wer mit dir redet überhaupt? Gott persönlich ist da. Vers 14. So, und jetzt denke ich, boah, jetzt haut Gott richtig auf den Putz. Aber nein, er macht was ganz anderes. Vers 14. Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Na, vorher hat er ein Zeichen angeboten, sucht ja irgendwas aus und Ahas lehnt ab und Gott sagt jetzt durch Jesaja, Gott selbst wird euch jetzt ein Zeichen geben, ihr habt noch einmal eine Chance. Wie sieht dieses Zeichen aus? Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel nennen soll, Gott mit uns. Gott geht noch einmal einen Schritt auf Ahas und das jüdische Volk zu und sagt, okay, ich werde euch ein Zeichen geben, sowas hat es noch nie gegeben. Eine unberührte junge Frau wird schwanger werden. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, und ihr werdet ihn erkennen, weil sein Name Immanuel ist. Das sagt der Prophet Jesaja 735 vor Christus ungefähr. Er sagt nicht, irgendwann einmal später wird es ein Zeichen geben. Er sagt, jetzt. Und nun hat König Ahas eine zweite Chance bekommen. Nun kann er sagen, wow, okay, machen wir. Und wenn wir aber jetzt in den Büchern der Könige und Chronik lesen, werden wir merken, er hat schon wieder abgelehnt. Gott gibt ihm eine zweite Chance. Er kommt wieder auf ihn zu mit so einem Angebot, aber er lehnt dieses Angebot ab. Er glaubt nicht. Und vorher sagt Jesaja, hat euer Glaube keinen Bestand, werdet ihr keinen Bestand haben. König Ahas plündert den Tempel, alles, was wertvoll im Tempel ist, das Gold, all das Schöne, und schickt das dem König von Assyrien quasi als Bezahlung dafür, dass er ihm zu Hilfe kommt. Er lehnt nicht nur Gott ab, sondern er zerstört das letzte Gute, was noch in seinem Land geblieben ist. Und jetzt reagiert Gott und sagt, okay, dann gebe ich euch ein anderes Zeichen. Jesaja Kapitel 8, Vers 3. Jesaja schreibt, als ich dann mit meiner Frau, der Prophetin, schlief, wurde sie schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Jahwe zu mir, nenne ihn schnell Raub, rasch Beute. Okay, ihr wolltet Immanuel nicht, ihr wolltet nicht, Gott ist mit uns, dann bekommt ihr schneller Raub und rasche Beute. Und damit sagt Gott, okay, ihr könnt euch auf Menschen verlassen, kein Problem. Aber dann wird nicht Immanuel zur Welt kommen, sondern ein anderer Junge, und dessen Name wird euch daran erinnern, was kommt. Nicht eine Jungfrau wird schwanger, nicht etwas von Gott Kreiertes, nicht etwas von Gott Herbeigeführtes, nicht etwas, was Gott zugesagt hat, passiert jetzt, sondern das, was Menschen gemacht haben, weil ihr euch auf Menschen verlassen wollt. Und tatsächlich hat Ahas zwischenzeitlich Kontakt zum König von Assyrien aufgenommen. Der König von Assyrien ist gekommen, wie Ahas das geglaubt hat, und hat Judäas Feinde besiegt, Syrien und Israel. Und in diesem Moment dachte wahrscheinlich König Ahas, habe ich alles richtig gemacht. So what? Gott, was willst du denn noch? Guck mal, ich habe doch alles geregelt, alles geklärt. Das Problem ist aber, wenn ihr die Karte vor eurem Auge habt, ne? Hier ist Assyrien, und dann greift er an, der König von Assyrien, Richtung Mittelmeer. Er kommt nach Syrien, besiegt Syrien. Er geht runter nach Israel, besiegt Israel. Und was König Ahas nicht bedacht hat, ist, der König von Assyrien geht weiter runter, bis nach Judäa. Jesaja 5, Kapitel 8, Verse 5 bis 8. Weiter sagte Jahwe zu mir, weil dieses Volk das ruhig dahinfließende Wasser im Kanal von Schiloach verachtet und sich über Rezin und Remalia freut, ja, die haben verloren, wird der Herr die große reißende Flut des Euphrat über sie kommen lassen. Und Euphrat ist ein Bild für den König von Assyrien. Nämlich den König von Assyrien mit all seiner Heeresmacht, wie ein Strom, der anschwillt, wird über alle Ufer und über alle Ufer tritt, wird er sich bis nach Judäa hinwälzen und alles überfluten, sodass den Bewohnern das Wasser bis zum Hals steht. Die Ausläufer dieser Flut bedecken dein Land weit und breit, Immanuel. Sie konnten Immanuel bekommen. Sie haben schnelle Beute, schneller Raub, rasche Beute bekommen. Und in diesem Moment da, als Pastor, als jemand, der Theologie studiert hat, muss ich mich kurz hinsetzen und mir Gedanken machen. Und in diesem Moment, dass ich mich so vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gedacht, wow, Albert, stell dir vor, König Ahas hätte ja gesagt. Was wäre passiert, hätte König Ahas damals ja gesagt? Dann hätte Gott ein Zeichen gegeben. Eine Jungfrau wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt, der Immanuel heißt. Es wäre beinahe passiert, dass Jesus schon 700 Jahre früher gekommen wäre. Aber die Menschen waren einfach nicht so weit. Sie dachten, sie kriegen das selbst irgendwie hin. Weitere 700 Jahre mussten folgen und das jüdische Volk, was sie alles mitmachen mussten, das ist eine Katastrophe. Eine Besatzung nach der anderen, eine Verschleppung nach der anderen, eine Erniedrigung nach der anderen. Ja, Alexander der Große und schließlich dann die Römer. Und das Volk konnte nicht mehr. Sie mussten an einen Punkt kommen, wo sie sagen, wir sind fertig. Wir schaffen es nicht mehr. Und ich glaube, dass das ein gutes Bild für unser Leben ist. Wir werden nur dann Gott verstehen, Gott wirklich nahe kommen, Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft in Anspruch nehmen, wenn wir aufgeben, es aus eigener Kraft schaffen zu wollen. Wenn wir sagen, ich schaff's nicht, ich kann das nicht. Vor allem in Bezug auf unsere Zukunft, auf die Ewigkeit. Ich habe immer noch das Gefühl, dass so viele versuchen, gut genug zu sein, um in den Himmel zu kommen. Ja, so schlimm bin ich ja auch nicht, wie die anderen, wie meine Nachbarn und so. Ne? Ja, ich glaube schon, wenn ich dann vor Jesus im Himmel stehe, dass ich ihm schon so ein bisschen was vorzuweisen habe und sage, ja, aber so schlecht war ich ja auch nicht und so. So viele Menschen verstehen nicht, dass wir mit unserer persönlichen Fähigkeit, Gerechtigkeit, mit dem, was wir tun, nicht annähernd in Gottes Nähe kommen können. Gott ist so heilig und wir sind einfach durch und durch verdorben. Wir brauchen einfach seine Gnade, sein Geschenk. Und das alles passiert nicht aus unserer Fähigkeit, sondern indem wir glauben. Ich möchte jetzt keine neue theologische Lehre aufstellen, dass Jesus eigentlich schon 700 Jahre früher kommen musste, aber König Ahas hat es verbockt, also musste die Menschheit 700 Jahre warten. Das wäre zu heftig. Ne? Aber das, was wir heute gelesen haben, zeigt, wir Menschen haben durchaus Einfluss auf den Lauf der Geschichte. Es wird der Moment kommen, wenn Jesus wiederkommt. Und er kommt dann, wenn die volle Anzahl der Menschen zusammen ist, für die der Himmel vorbereitet ist. Und je mehr wir Gas geben, desto schneller passiert das. Das Evangelium muss auf der ganzen Welt gepredigt werden. Und wir haben einen Auftrag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge an diesem Leben nicht. Ich weiß, ich habe noch viel vor und ich habe noch einen Auftrag, aber wir sind nicht für dieses Leben gemacht. Dieses Leben ist eine vorübergehende Station. Das ist nur der Anfang. Das, was eigentlich auf uns wartet, ist die Ewigkeit. Ist die Zeit mit Gott ohne Hindernisse, ohne Vermittler, ohne irgendwelche Dinge, die zwischen uns stehen, sondern wir können bei Gott sein und ihn sehen, ihn erleben, so wie er ist. Und damit das möglich sein kann, passierte dann Matthäus Kapitel 1, Verse 21 bis 23. Etwa 735 Jahre später kommt Immanuel doch. Das haben wir heute gelesen. Matthäus 1, 21 bis 23. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst. Er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten Jesaja angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und den Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Ich mag es, dass Gottes Dimensionen, dass Gottes Zeitrechnung einfach eine andere ist als unsere. Es heißt, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind und ein Tag wie 1000 Jahre. Für uns, für die Menschen, hat es 700 Jahre gedauert, bis das erfüllt wurde, was wir nächste Woche an Weihnachten feiern. Für Gott war das ein Augenblick. Es ist so gut zu wissen, dass Gott Raum und Zeit in seiner Hand hält. Ich möchte dir das heute sagen, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du stehst, wie alt du bist. Und ich nehme gerade wahr, ich habe das nicht vorbereitet, dass hier Menschen im Raum sind, die das Gefühl haben, sie haben was verpasst. Etwas ist weg. Zeit ist abgelaufen. Und sie hätten da was machen sollen, was machen können. Gott hat ihnen was gegeben, aber aus welchem Grund auch immer haben sie es nicht getan. Es ist kein Unfall, alles Gute. Es sind Menschen hier und ich glaube, das ist definitiv gerade ein Wort von Gott. Und Gott sagt dir, hey, es ist nicht vorbei. Es sind heute Menschen da, die irgendwie auch ihre Beziehung zu Gott haben schleifen lassen, haben sich von Gott wieder entfernt. Ja, sie glauben schon an Jesus und so, aber sie wissen, dass sie viel, viel mehr mit Jesus hätten erleben können. Dass Gott ihnen viel mehr gegeben hat, als das, was sie bisher gesehen haben. Dass der Auftrag von Gott, den sie hatten, sie haben das Gefühl, dass er jetzt weg ist. Dass die Berufung, die Gott für dein Leben hatte, du hast das Gefühl, du hast es verbockt, du hast es versaut, es ist weg. Aber ich möchte dir sagen, egal wie viele Jahre vergangen sind, egal wo du gerade stehst, was auch immer du gemacht hast oder nicht gemacht hast, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Und das Wichtigste, die wichtigste Botschaft für dich heute ist, er hat nicht schnell Raub, rasch Beute in dein Leben geschickt, sondern Immanuel. Gott ist mit uns. Ich möchte dir heute sagen, Gott sagt es dir heute zu, ich bin an deiner Seite. Ich muss sagen, als ich das in Jesaja gelesen habe, wie Gott sich an Ahas wendet und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, sträubte sich mein ganzes Innere. Ich dachte, wie kannst du ihm sagen, dass du dein Gott bist? Er hat dich abgelehnt. Er hat das Volk verführt, er hat seine Kinder geopfert, er hat Schande über alles gebracht und du sagst, ich bin dein Gott. Und das zeigt mir, wie groß Gottes Gnade ist. Und wenn Gott zu Ahas sagen konnte, ich bin dein Gott, wie viel mehr sagt er heute, ich bin dein Gott. Ich bin dein Immanuel. Ich möchte an deiner Seite sein. Ich bin nicht weg. Ich weiß, du hast mich abgelehnt. Du hast mich vergessen. Du hast andere Dinge genommen, die dir wichtiger waren. Aber Gott ist heute hier, der dir sagt, ich bin dein Immanuel. Und heute ist dein Tag. Ich habe keine Ahnung, warum ich das jetzt machen muss, aber ich möchte es tun. Ich möchte im Auftrag Gottes dich heute wieder zurück an seiner Seite willkommen heißen. Ich will dich bitten, wenn du das bist, ich weiß nicht, wer es ist, vielleicht sind es mehrere, ich warte hier auf dich und ich würde dich gerne einfach umarmen. Als Zeichen dafür, dass Gott immer noch an deiner Seite ist. Ich weiß, das erfordert jetzt Mut. Das ist ein etwas anderes Ende, als ich geplant habe für meine Predigt. Aber weißt du, wenn ich spüre, dass das dran ist, ich will dich nicht nach Hause schicken, ich will dich nicht nach Hause gehen lassen. Und wenn du das bist, mach dir gerne jetzt, lass uns 30 Sekunden Zeit nehmen. Lass uns bitte vielleicht die Augen zumachen oder auf den Boden gucken. Gott sagt dir heute, ich bin dein Gott, was auch immer war. Ich bin dein Immanuel, ich will an deiner Seite sein, komm. Komm zu mir, entscheide dich wieder für ein Leben mit mir. Komm zurück in deine Berufung, komm zurück in meine Nähe. Wenn du das bist, komm einfach nach vorne. Ich würde dich gerne zurück bei Gott willkommen heißen und dich kurz umarmen. Ich halte auch nicht lange. Ich lese zum Schluss noch einen Vers aus Matthäus 28, 20. Wir waren am Anfang des Matthäus-Evangeliums, jetzt gehen wir an das Ende. So wie Gott am Anfang gesagt hat, ich bin Immanuel, ich bin an deiner Seite, ich bin mit dir, sagt er am Ende, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und mit diesem, ja, ihr könnt gerne dafür applaudieren, klatschen. Jesus, danke, dass wir das aussprechen dürfen, und ich bete, dass jeder, der heute in diesem Raum ist, das für sich festhalten kann, dass er das ausspricht in jeder Situation seines Lebens, dass er sagt, Gott ist an meiner Seite, er hat es mir zugesagt, er hat es mir versprochen. Herr, ich bete, dass wenn herausfordernde Zeiten kommen, und ich weiß, dass einige hier durch richtig schwere Zeiten gehen, Herr, ich bete, dass sie niemals ihre Augen von dir lassen, dass sie niemals deine Hand loslassen, dass sie immer wissen, verstehen, sehen, du bist an ihrer Seite, und weil du an ihrer Seite bist, wird alles gut. Du stehst zu ihnen, du gehst mit ihnen, du kämpfst mit ihnen, du liebst sie, du trägst sie da, wo es sein muss, und du gibst Kraft, weiterzugehen. Danke, danke, dass du unser Immanuel bist, und danke, dass diese Kirche am Ostbahnhof dafür da ist, dass Menschen das für sich annehmen, in Anspruch nehmen, dass du ihr Immanuel bist an ihrer Seite. In Jesu Namen. Amen.